Mao Lüe, Chinas geheime Supraplanung über Jahrhunderte. Eine der spirituellen Quellen, aus denen chinesische Führer schöpfen, ist die chinesische Kunst der Zukunftsgestaltung Mao Lüe. In Europa ist nur ein bruchstückhaftes, schemenhaftes Wissen über Mao Lüe vorhanden, das zudem oft mit den 36 Strategien gleichgesetzt wird. Die dem antiken Militärdenken entsprungene Kunst der List kommt in einer sehr komprimierten Form in den 36 Strategien zum Ausdruck. Das geheime Buch der Kriegskunst San Shiliu Qi, Mi Ben Bingfa, stammt aus der Zeit um 1500 unserer Zeitrechnung und fällt in eine Periode, in der China innerlich von vielen Kämpfen zerrissen war und es im wahrsten Sinne des Wortes oft um Leben oder Tod ging. Nichtsdestoweniger haben die zeitlosen Strategeme aber auch heute noch ihre Relevanz. Als eine Quintessenz der chinesischen Listenkunde sind die 36 Strategeme jedoch einzuordnen in die chinesische Gesamtkunst der Supraplanung, die Mao Lüe genannt wird. Mao Lüe geht also noch weit über die Strategeme hinaus und wir in der westlichen Welt wissen im Jahr 2024 überraschenderweise eigentlich so gut wie nichts darüber. Bekannte europäische Strategen, wie zum Beispiel Karl von Clausewitz, definierten: Strategie ist die Lehre vom Gebrauch der Gefechte zum Zwecke des Krieges. Die Taktik ist die Lehre vom Gebrauch der Streitkräfte im Gefecht. Demgegenüber definierte von Sänger Mao Lüe erstmals wie folgt: Mao Lüe ist die Lehre vom Gebrauch unlistiger und listiger Strategien und Taktiken zum Zwecke des Sieges. Optimalerweise unter Vermeidung eines Krieges und daher ohne den Gebrauch der Streitkräfte. Wie sieht diese Lehre nun in der Praxis aus? Blicken wir hierzu in ein Mao Lüe Lehrbuch für chinesische Funktionäre. Das Buch Mao Lüe Chedao, Mao Lüe, Wegführungen oder Leitfaden erschien 2015 in Chinas Reihe von Lehrmaterialien zur landesweiten Unterweisung von Führungskadern in traditionell chinesischer Gelehrsamkeit und enthält 4 Kapitel. Im ersten Kapitel der wirtschaftlichen Mao Lüe sind 16 Anleitungen enthalten. Darunter: Auf dem Weg zu einem geordneten Staatswesen muss man als erstes das Volk wohlhabend machen. Im zweiten Kapitel der politischen Mao Lüe sind ebenfalls 16 Anleitungen aufgeführt. Darunter: Seine Fertigkeiten verbergen und sich dumm stellen. Die eigenen Lichtstrahlen abdunkeln und sich im Verborgenen aufbauen. Im dritten Kapitel der militärischen Mao Lüe sind 23 Anleitungen dargelegt. So auch: Ohne einen Waffengang die Streitmacht der Männer der Gegenseite gefügig machen. Im letzten Kapitel der diplomatischen Mao Lüe sind 11 Anleitungen empfohlen, wie zum Beispiel: Sich mit dem fernen Feind verbünden, um den nahen anzugreifen. Wie erkenntlich wird, gehören einzelne Mao Lüe zum hellen Yang-Bereich, wohingegen andere im dunklen Yin-Bereich angesiedelt sind, zum Beispiel sich mit dem fernen Feind verbünden. Nun ist es nicht so, dass Chinesen im Privat- oder Geschäftsleben jeden Tag ausschließlich in den Kategorien der Mao Lüe und der Strategeme denken. Auch habe ich als Geschäftsführer in China nicht die Erfahrung gemacht, dass chinesische Partner versuchen, mich stets mit Listen hereinzulegen. Vielmehr habe ich erlebt, dass auch hier jeder weiß, dass man so etwas nur einmal mit einem mündigen Partner machen würde. Vorausgesetzt, er kennt sich in China aus und erkennt, was wirklich läuft. Die Mao Lüe Supraplanung ist vielmehr deshalb relevant, um den großen Kurs von China zu erforschen und zu deuten. Hier beobachtet von Sänger jedoch: Insgesamt gesehen ist die deutschsprachige wie die englischsprachige China-Berichterstattung weitgehend als listenblind einzustufen. Unsere westliche Unkenntnis fällt umso schwerer ins Gewicht, als die zeitlosen Strategeme und Mao Lüe auch heute auf den höchsten Ebenen relevant sind, was ein Blick in Xi Jinpings Bücherregal zeigt. Am Vorabend des Jahres 2018 hielt der chinesische Präsident eine Neujahrsansprache in seinem Büro. Im Hintergrund erkennbar eine Spezialausgabe des ca. 500 Jahre alten Traktats, die 36 Strategeme. Und dies auf derselben Stufe wie die seitlich platzierten Gespräche. Das wichtigste Werk des Konfuzianismus und das Tao Te Ching, das grundlegende Werk des Daoismus. Auch die Langfristigkeit von Chinas Supraplanung ist sehr bemerkenswert. In seiner Rede vom 19. Januar 1985 sagte Hu Yaobang, der damalige Generalsekretär der KPCH: Wir hoffen, nach Ablauf von 100 Jahren seit der Gründung der Volksrepublik China, also bis zum Jahr 2049, die höchst entwickelten kapitalistischen Länder in ökonomischer Sicht eingeholt zu haben. Bis unser Land reich und stark wird, müssen wir nach der Jahrhundertwende noch etwa 30 bis 50 Jahre eifrig kämpfen. Wenn man sich vor Augen führt, in welch rückständigem und armen Zustand sich China 1985 befand, ist dies umso beeindruckender. Für das von mir vorgeschlagene Verständnis Chinas von innen heraus empfehle ich deshalb, dass wir durch das Überwinden der sprachlichen und ideologischen Barriere noch tiefere Zugänge zu den authentisch chinesischen Denkbahnen gewinnen. Nicht um dann damit übereinzustimmen, sondern um noch besser zu verstehen, mit wem wir es zu tun haben und wie China wirklich denkt, plant und langfristig handelt. Ergänzend zu der aktuellen China-Forschung, die bereits viel leistet, kann uns dies noch eine weitere, sehr wichtige Perspektive liefern. Ein tieferes Verständnis von Chinas Molie kann hier einer der Ansatzpunkte sein, die weiteres Licht in das Dunkel bringen. Eine grundlegende Bewusstheit über diese uns fremde Kunst zu erlangen, kann hier schon viel helfen. Gleichzeitig müssen wir aber nicht in Angst verfallen. Entgegen mancher Stimmen bin ich nicht der Meinung, dass unsere Strategiekompetenz in Deutschland unterlegen ist. Wir sollten aber definitiv längerfristiger denken und Chinas Molie besser verstehen, um dann selbst die richtigen Rückschlüsse ziehen zu können. Wie wir anhand der Fallbeispiele des Maschinenbauers aus der Bohai-Zone und des Tunnelbau-Champions Crack gesehen haben, gehört zu einem tieferen Verständnis auch, sich mit dem in China speziellen Rahmenbedingungen und Trends wie den Staatsfirmen zu befassen. Während sie uns als deutsche Unternehmen auch berühren, haben sie unerwartete und äußerst große Auswirkungen auf die Herausforderungen und Strategien von Chinas privatem Mittelstand, wie die zweite Studie meiner Promotion zeigte. Ich fragte direkt bei Chinas Unternehmen in anonymisierten Interviews nach: Was sind die Ziele Ihrer Internationalisierung nach Deutschland? Und welche Rolle spielen dabei die institutionellen Rahmenbedingungen in China?